ARD.
Mehrere hundert Polizisten gehen in vier Bundesländern mit einer Razzia gegen Mafia und organisierte Kriminalität vor.
29 Menschen festgenommen worden. Ihnen wird eine Verbindung zur kalabrischen Mafia Drangheta
festgenommen worden. Die Razzien laufen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen.
Mehrere hundert Polizisten sind im Einsatz, erklärte die Polizei in Aalen. Der Einsatz gehe auf eine Zusammenarbeit.
Zum koordinierten Einsatz gegen die Mafia ist nach Angaben der Ermittler auch ein deutscher Polizist festgenommen worden. Er soll die kalabrische Mafia Drangheta unterstützt haben.
Das hier sind alles Meldungen vom 1. April 2025. 5 Jahre haben die Ermittler im Verborgenen gearbeitet, dann greifen sie zu. In Italien und hier in Deutschland. 34 Personen werden bei der Operation festgenommen. Allen wird die Mitgliedschaft oder Unterstützung der größten und mächtigsten Mafia-Organisation vorgeworfen, der Drangheta.
10 der Festnahmen erfolgten in Deutschland, im Saarland, NRW, Rheinland-Pfalz, aber vor allem in Baden-Württemberg. Und dass gerade Baden-Württemberg im Fokus steht, das liegt vor allem an den Personen, gegen die hier ermittelt wird. Oder genauer, an deren Herkunft. Die kommen nämlich größtenteils aus Cariati, einer Stadt in Kalabrien. Die liegt zwischen Ciro und Mandatoriccio, 2 Städten, die ihr aus der ersten Staffel von Mafialand schon kennt. Und nicht nur die Gegend kennt ihr schon, ihr kennt auch einige der Figuren, gegen die hier ermittelt wird.
Und genau deshalb gibt's jetzt diese Folge. Denn die Leute, die da am 1. April morgens unfreundlich von der Polizei geweckt wurden, die gehören genau zur gleichen Gruppe, um die es auch in Staffel 1 ging. Und auch die Masche, kaum verändert. Wieder Lebensmittel, wieder Erpressung. Natürlich auch Geldwäsche, Drogenhandel, Waffendelikte, Betrug, Brandstiftung und versuchter Totschlag. Und wenn ihr euch jetzt vorkommt, als hättet ihr ein Déjà-vu, ja, geht uns genauso. Das klingt alles verdächtig ähnlich wie die Operation Stige von 2018, bei der Mario L. dann festgenommen wurde. Kleiner Spoiler, dessen Name lesen wir auch in den Akten.
Oh, ja, richtig, den Akten. Denn vor uns liegen 327 Seiten der italienischen Ermittlungsakte zur Operation Boreas. Und die lässt ziemlich tief blicken. Wie mutmaßliche Mafiosi miteinander umgehen, wie sie denken, wie sie handeln. Wie und wo sie ihren Geschäften nachgehen und was sie mit Personen machen, die nicht mitspielen wollen. Sie zeigen, wie die Verdächtigen ihre Macht systematisch ausweiten. Und dass sie längst in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen sind. Und nicht nur das. Einer der 34 Verhafteten fällt in der Liste besonders auf. Und zwar wegen seines Namens. Es ist ein deutscher Polizist, Beamter des Polizeipräsidiums Aalen, der jetzt, wie die meisten anderen, in Untersuchungshaft sitzt.
Ich bin Helena Piontek.
Und ich bin Stefan Orner.
Ihr hört Mafialand, Operation Boreas.
Eine Extra-Folge über die Razzien vom 1. April 2025 und die Ermittlungen.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer heutigen Pressekonferenz anlässlich unserer Einsatzmaßnahmen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der sogenannten Operation Boreas.
Ja, da sitzen wir also am 1. April, 14 Uhr, auf der Pressekonferenz in Waiblingen. Operation Boreas also. Sag mal, Stefan, von uns beiden bist du ja eher der Erklärbär. Kannst du uns kurz sagen, was hinter Boreas steckt?
Ja, ich habe den Namen zum ersten Mal tatsächlich auf dieser Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft gehört. Und es ist ja praktisch schon eine Tradition, dass italienische Antimafia-Ermittler solche Operationen immer nach einer Figur oder nach einem Ort aus der griechischen Mythologie benennen.
Ja, wie 2018 die Operation Stige oder eben Styx, bei der Mario L. dann festgenommen wurde. Styx, das ist ja der Fluss der Unterwelt.
Genau. Und ich habe dann gleich einen Ermittler vom Polizeipräsidium Aalen gefragt, was denn Boreas bedeutet. Und er guckt dann so auf seinen Zettel und dann sagt er:
Boreas war in der griechischen Mythologie die Personifikation des winterlichen Nordwinds.
Aha, ja, keine Ahnung, warum Sie den Namen gewählt haben.
Ja gut, aus kalabrischer Sicht ist hier oben halt schon ganz schön nördlich und ganz schön winterlich. Aber ey, mal abgesehen von diesem Namen, ich muss es doch echt mal was sagen.
Bitte?
Also seit 2 Staffeln schimpfen wir hier, dass in Baden-Württemberg einfach zu wenig passiert in Sachen Mafia. Und ey, geht doch.
Ja, voll. Und vor allem, man muss ja auch mal sehen, also die Staatsanwaltschaft, die erzählt hier auf der Pressekonferenz, dass die Ermittlungen jetzt schon seit 5 Jahren verdeckt laufen. Das heißt, als unsere erste Staffel rauskam, da haben die schon seit 3 Jahren ermittelt.
Ja, echt, da sieht man mal wieder, wie lange so Ermittlungen in dem Bereich und dann halt auch noch international einfach brauchen.
Ja, denke ich auch. Aber ey, bevor es richtig losgeht, vielleicht noch 2 Disclaimer. Zum einen, diese Folge hier ist ein bisschen anders gestrickt als die bisherigen Folgen von Mafialand. Das liegt einfach daran, weil wir euch möglichst bald ein umfangreiches Update über die vergangenen und laufenden Ermittlungen zur Operation Boreas geben wollten. Recherchiert haben wir natürlich trotzdem wie immer sorgfältig.
Und zum anderen, noch nie hatten wir so frische Ermittlungsakten vor uns. Die Razzia, die ist gerade mal ein paar Wochen her und das ist ja auch nur der Zeitpunkt, in dem die verdeckten Ermittlungen der letzten 5 Jahre dann in offene Ermittlungen übergegangen sind. Das heißt, es wurde noch keine Anklage erhoben, keine Gerichtsverhandlung geführt und natürlich erst recht niemand verurteilt. Deshalb gilt natürlich auch für mutmaßliche Mafiosi bis zum Urteil erstmal die Unschuldsvermutung.
Und weil wir die Ermittlungen auf gar keinen Fall gefährden wollen, heißen alle Personen, die ihr in dieser Folge hören werdet, in Wirklichkeit anders. Wir kennen ihre echten Namen, wir wissen, wann und wo sie geboren wurden, wo sie heute leben und auch mit wem sie verheiratet sind. Mit mindestens einer der Personen, um die es hier geht, saßen wir sogar auch schon gemütlich beisammen und haben uns unterhalten. Wir kennen die Taten, die ihnen vorgeworfen werden und wann und wo sie die begangen haben sollen. Aber auch wenn wir Ort und Zeit nennen, könnt ihr womöglich rausfinden, um wen es sich handelt. Also machen wir es einfach so. Wir erzählen euch die Geschichten ganz genau so, wie sie in den Akten stehen. Nur, wo und wann sie genau spielen und die echten Namen derer, die beteiligt gewesen sein sollen, das behalten wir alles für uns.
Also, los geht's. Am 1. April 2025, da passiert in wenigen Stunden ganz schön viel gleichzeitig. Zeitgleich rücken italienische und deutsche Spezialkräfte aus, um Verdächtige zu verhaften und Beweise zu sichern. In Deutschland waren das 10 Verhaftungen und 19 Durchsuchungen. Im Saarland, NRW, Rheinland-Pfalz, aber eben wie gesagt hauptsächlich in Baden-Württemberg. Zugriffe in Kuppenheim bei Rastatt, in Mühlacker im Enzkreis, in Steinheim an der Mur, in Stuttgart-Feuerbach und dann vor allem im Rems-Murr-Kreis, also Fellbach, Waiblingen, Kernen, Weinstadt, Rudersberg und Schorndorf.
Und wer hier jetzt nicht aus Baden-Württemberg ist, wenn man Kuppenheim mal rausnimmt, ist das alles sowas wie der erweiterte Speckgürtel von Stuttgart. Und auch wenn euch die Namen nichts sagen, ihr kennt alle diese Orte. Mehr oder weniger schöne Kleinstädte, die nah genug an einer größeren Stadt dran sind, dass sie eine S-Bahn-Station haben, aber eben auch weit genug weg, dass man auf den nächsten Bus auch schon mal eine halbe Stunde warten muss.
Alles an diesen Orten sieht ganz normal aus. Man grüßt sich, es ist sauber, kein Stau, die Hecken sind gestutzt. Und was hier wirklich kein Filmemacher reinskripten würde, ist die Mafia. Aber genau an diesen Orten wurden jetzt mutmaßliche Mitglieder der mächtigsten Mafia-Organisation der Welt festgenommen, der 'Ndrangheta.
Und apropos 'Ndrangheta, an dieser Stelle ein kleiner Tipp. Falls ihr es nicht eh schon getan habt, hört euch unbedingt die 1. Staffel von Mafialand an. Da erklären wir ganz ausführlich, warum die 'Ndrangheta so groß und mächtig ist, woher die viele Kohle stammt und wie die Organisation strukturiert ist. Und diese Extra-Folge hier, die ist sowas wie die Fortsetzung der Geschichte aus Staffel 1.
Denn in Staffel 1 haben wir von den Ermittlungen aus der Operation Stige erzählt. Und genau wie damals richten sich auch jetzt bei der Operation Boreas die Ermittlungen gegen den Pharao Marincola-Clan aus Ciro und noch einen untergeordneten Clan aus der Stadt Cariati. Und damals wie heute steht im Kern der Ermittlungen eine Art moderne Form der Schutzgelderpressung, also das Aufdrängen von Lebensmitteln. Wir erklären euch gleich mal, wie diese moderne Schutzgelderpressung funktioniert. Aber wir können euch jetzt schon sagen, diese mutmaßlichen Mafiosi haben das Modell weiterentwickelt, sozusagen von 1.0 auf 2.0, mit noch mehr Gewinn und noch mehr krimineller Energie.
Aber erst nochmal zum Ursprung. Bei der Operation Stige im Jahr 2018 kam raus, wie die 'Ndrangheta die italienischen Gastronomen bei uns im Land abzockt. So hat uns das der Journalist und Mafia-Experte Sandro Mattioli in Staffel 1 erklärt.
Im Kern stand bei dieser Operation eine Masche, die alte Form von Schutzgelderpressung ersetzt hatte. Früher war es so, dass Mafia-Vertreter bei Gaststätten vorstellig geworden sind und eben Geld verlangt haben.
Dann aber ist jener Mafia-Clan dazu übergegangen, den Restaurantbesitzern Waren anzubieten. Und man hat ihnen, sagen wir mal, freundlich nahegelegt, die auch abzunehmen, erzählt Mattioli.
Im Fall der Operation Stige war das beispielsweise Wein von einer Kellerei in Kalabrien. Manche Gastwirte haben da auch mitgemacht, andere haben probiert, sich dem zu entziehen und haben dann einen Anruf vom Boss des Clans gekriegt oder auch sogar persönlichen Besuch.
Da steht also eine Palette Wein vor der Tür, die der Gastwirt nie bestellt hat und auch gar nicht möchte. Und weil anhand des Absenders aber unmissverständlich klar wird, von wem die Palette kommt, nimmt er sie zähneknirschend an. Eigentlich klassische Erpressung, oder?
Es ist nämlich so, wenn ich mit einer Pistole wohin gehe und sage, ihr müsst in Zukunft jeden Monat 1.000 Euro, 2.000 Euro an mich bezahlen, ist es eine Erpressung. Wenn ich aber hingehe und sage, ich würde dir gerne ein Produkt von unserer Weinkellerei anbieten und ansonsten ruft da jemand an, ist es eine Nötigung. Das hat einen sehr viel niedrigeren Strafrahmen. Im Grunde geht es genau darum. Und der Gewinn ist dann eben halt da drin, dass man die komplette Lieferkette im Grunde in Mafia-Hand hat.
Tja, schmutziger Deal, aber saubere Kohle. Und was Sandro Mattioli hier beschreibt, ist wie gesagt die Masche von damals. Nur, die Masche, um die es jetzt in den aktuellen Ermittlungen geht, die ist quasi identisch, nur ein bisschen verfeinert.
Und die funktioniert so. Wer, sagen wir mal, Wein und Olivenöl in Betrieben herstellt, die der Mafia gehören, hat natürlich trotzdem noch Produktionskosten. Wie wäre es denn, wenn man sich diese Kosten einfach sparen könnte? Man lässt die Waren einfach jemand anders produzieren, und zwar kostenlos. Zu gut, um wahr zu sein? Leider nein.
Ein paar der Männer, die unter den 34 Festgenommenen sind, sollen Lebensmittel in Ungarn und Italien bestellt haben. Nicht irgendwelche, sondern echt top hochwertige Lebensmittel. Auch Maschinen, wie zum Beispiel Pizzaöfen oder Kühltruhen. Auf jeden Fall Dinge, die italienische Gastronomen für ihr Lokal brauchen. Und man es ihnen deshalb auch gut aufzwingen kann. Jetzt sollen sie die Bestellungen nicht mit ihrer echten Identität gemacht, sondern dafür eine falsche benutzt haben.
Ja klar, sonst müssten sie die Rechnung ja auch selbst bezahlen.
Ja genau. Und damit es glaubwürdiger wird, sollen sie die Identität von einer Firma genommen haben, die einen richtig guten Ruf hat. Deshalb haben die Hersteller in Ungarn und Italien auch keinen Verdacht geschöpft und das Zeug einfach so auf Rechnung direkt nach Fellbach geliefert. Dort gab es in einem ganz unscheinbaren Wohngebiet ein größeres Haus, und zwar mit einer angeschlossenen Lagerstätte, dass die Ermittler dann als den Ort ausmachen, an dem die Waren zwischengeparkt und dann an Gastronomen ausgeliefert worden sein sollen.
Ja, mega praktisch. Also Produktionskosten gleich null. Jo. Das erhöht natürlich den Gewinn schon erheblich. Aber der Mafia, sagt uns Sandro Mattioli, der geht's gar nicht nur um die Kohle.
Das hat auch einen symbolischen Wert, nämlich den, wenn ich jetzt Leuten Produkte aufzwinge und die kaufen diese Produkte, bedeutet das auch in gewisser Weise, dass sie meine Autorität anerkennen. Denn so funktioniert dieses Geschäft ja. Das ist ja nicht, dass da irgendein Herr Müller vorbeikommt oder ein Herr Schneider, sondern da kommt jemand vorbei, der sich zu erkennen gibt als jemand, der zum Clan gehört, im weitesten Sinne zu erkennen gibt natürlich. Der sagt nicht, hallo, ich bin Mitglied der Ndrangheta, sondern er sagt, ich komme da und daher und ich kenne den und den. Und wenn die Leute dann eben bei dieser Masche mitmachen, weil sie Angst haben, dass ihnen sonst Schlimmes passiert oder ihr Lokal angezündet wird, die ja auch nicht unbegründet ist, diese Angst, dann bedeutet das natürlich auch, dass sie die Autorität der Ndrangheta anerkennen und sich diesem Clan nicht entgegenstellen. Das heißt, das hat auch einen hohen symbolischen Wert.
Und darum geht's im Endeffekt. Um Macht, um Einflussnahme, um Kontrolle über das Territorium. Und die ist anscheinend selbst innerhalb des Clans umstritten. In der Akte wird ein Fall beschrieben, in dem zwei der Männer, die jetzt verhaftet wurden, miteinander telefonieren. Der eine beklagt sich bei dem anderen, dass ein Gastronom sich geweigert habe, Wein von ihm zu kaufen. Ein Gastronom, der, so erzählen es sich die mutmaßlichen Mafiosi, noch vor ein paar Jahren Wein von Mario L. bezogen hatte. Wobei bezogen in dem Fall wohl eher heißt, er musste den Wein eben nehmen. Das war 2014, also noch bevor Mario L. dann 2018 verhaftet wurde. Und jetzt, zwei Jahre später, zum Zeitpunkt des Telefonats, sagt der gleiche Gastronom, er wolle lieber keinen Ärger und keine Probleme mit der Justiz. Und dass die zwei mutmaßlichen Mafiosi am Telefon die Zurückweisung mit dem Kommentar, dieser verdammte Mario L. aber wohl einfach so stehen lassen, spricht eher dafür, dass sie jedoch lieber niemand auf die Füße treten wollten. Denn was sonst wohl passiert, wenn man sich den angebotenen Waren widersetzt, steht ziemlich eindrücklich in zwei Fällen in den Akten beschrieben.
Was jetzt kommt, wissen die Ermittler, weil sie relevante Telefonleitungen und auch Fahrzeuge verwanzt hatten.
Das erste Ereignis spielt sich Mitte November ab. Da klingelt bei einem italienischen Gastronomen in der Region Stuttgart das Telefon. Am anderen Ende der Leitung ein Mann, der in den Akten als eher grobschlächtig beschrieben wird und Teil der Drangheta aus Cariati sein soll. Er fordert den Gastwirt auf, 10 Kisten Mandarinen von ihm zu kaufen. Der Wirt, der ursprünglich auch aus Cariati stammt, lehnt ab. Er habe für Mandarinen keine Verwendung. Die passen ja schließlich auch eher in Gemüseladen als auf die Speisekarte von dem Restaurant. Und außerdem sagt er weiter, sein Schwager habe ihm bereits 2 Kisten vorbeigebracht und die seien schon am Verderben. Kurzum, nein, danke.
Also wird der Mann am Telefon deutlicher. Er betont, es gehe hier gar nicht einfach nur um ein Geschäft. Es gehe ja auch um ihre gute Beziehung, dass sie ja beide aus Cariati kämen. Eine Formulierung, die die Ermittler als eindeutigen Hinweis auf seine Zugehörigkeit zur organisierten Kriminalität deuten.
Und übrigens, so steht's auch im italienischen Strafgesetzbuch. Als Mafioso gilt demnach unter anderem, wer alleine durch die Nennung des Nachnamens oder der Herkunft impliziert, zu welchem System er gehört und alleine durch diese unauffälligen Hinweise eine gewaltige Drohkulisse aufbaut.
Und dann sagt der Mann am Telefon laut Abhörprotokoll, wir nennen den Mann jetzt einfach mal Carlo, denk dran, ich bin immer noch Carlo. Und Carlo bleibt nicht klein, er will wachsen. Damit will ich dir sagen, hilfst du mir? Und ein paar Sätze später dann noch, wir sind immer noch beide aus Cariati. Und wenn ich eines Tages zurück nach Cariati komme, so in 5 oder 6 Monaten komme ich zurück, und am Tag danach treffen wir uns. Und du kommst zu mir und sagst, Carlo, wir sind doch Brüder. Dann wirst du nicht mehr mein Bruder sein.
Puh, also das klingt jetzt aber echt schon fast wie aus einem Hollywood-Mafia-Film.
Ja, am Ende des Gesprächs kündigt er an, die 10 Kisten Mandarinen am nächsten Tag zu schicken und persönlich vorbeizukommen, um, Zitat, über die Angelegenheit zu sprechen.
Ob er dann wirklich zum Reden vorbeigekommen ist, das steht nicht in den Akten. Was aber drin steht, 2 Tage später soll Carlo, der Anrufer, gemeinsam mit einem weiteren Mann spät in der Nacht in den Ort gefahren sein, in dem das Lokal des Gastronomen liegt.
Was Carlo und sein Beifahrer nicht wissen, ihr Auto ist verwanzt und mit einem GPS-Sender versehen. Die Ermittler hören also, was da gesprochen wird und sie wissen dank GPS auch immer ganz genau, wo sich der Wagen bei welchem Wort befindet.
Und vor seinem Restaurant entdecken die 2 Männer zunächst das Moto Caro des Gastronomen, also so ein 3-rädriger Transportroller. Und dann hören die Ermittler, wie Carlo den anderen rausschickt und der weiß wohl ganz genau, was zu tun ist. Kapuze auf und die Reifen zerstechen. Als er 2 Minuten später wieder einsteigt und die Wanze im Auto seine Stimme wieder aufzeichnen kann, sagt er laut Protokoll, am Montag muss ich mir ein ordentliches Messer kaufen. Das Ding hat mich enttäuscht.
Klar, gutes Arbeitsgerät ist ja wichtig, ne?
Ja, es war wohl etwas stumpf. Weshalb die beiden dann ganz am Ende ihrer Tour auch wohl nochmal zum Roller zurückkommen, um zu überprüfen, ob die Reifen auch wirklich platt sind. Davor sollen sie aber weiter zum Wohnhaus des Gastronomen gefahren sein und finden dort dessen Geschäftswagen. Auch hier die gleiche Prozedur. Anhalten, Klappmesser auf, Kapuze hoch und Reifen zerstechen. 40 Sekunden später sind die platt.
Und warum? Wegen ein paar Mandarinen? Eher nicht. Denn ganz ehrlich, was können so ein paar Kisten Mandarinen schon kosten? Ich meine, davon wird kein Gastronom arm und auch kein Mafioso reich. Es geht um nichts anderes als Kontrolle, um Macht, um die ganz klare Kommunikation, wer hier die Regeln aufstellt. Und, so steht's weiter in der Akte, um den Versuch, den Handel mit Dingen wie Wein, Olivenöl, Zitrusfrüchten und Fisch in jener Region unter das Monopol der Ndrangheta zu stellen.
Die zweite Geschichte spielt nur wenige Kilometer entfernt. Das Muster ist ähnlich, eigentlich sogar ziemlich gleich. Es geht um ein italienisches Restaurant und auch hier kommt der Wirt gebürtig aus Cariati.
Übrigens, das ist natürlich kein Zufall. Bei niemandem ist die Bedrohung durch den eigenen Nachnamen oder den Herkunftsort wirkungsvoller als bei Leuten aus demselben Ort, in dem Fall Cariati. Also bei Leuten, die seit Kindestagen ganz genau wissen, was passieren kann, wenn die lokalen Größen des organisierten Verbrechens ihre Macht spielen lassen.
Und der Wirt, um den es hier geht, der hat das ganz genau verstanden. So wie das in den Abhörprotokollen klingt, muss der unglaubliche Angst vor der Mafia aus Cariati gehabt haben. Anscheinend nimmt er die Lebensmittel, die ihm die mutmaßlichen Mafiosi vor die Tür stellen, auch immer brav an. Doch bei einer Lieferung, so steht's in der Akte, hat er die Waren wohl nicht gekauft. Und das hat dann wieder den Mann auf den Plan gerufen, den wir hier Carlo nennen. Carlo und sein Kumpel, ausgedachter Name Domenico, die sollen nachts um 3:15 mit einem Lieferwagen vor das Restaurant gefahren sein. Und auch hier wieder, der Lieferwagen ist verwanzt und mit GPS-Sender versehen.
Sie wollen in der Nähe des Restaurants parken, wollen das Auto aber gleichzeitig auch einigermaßen verstecken. Das ist ihnen, sagen wir mal vorsichtig, nicht so gut gelungen, sehen wir gleich. Ihr Ziel ist das Auto des Restaurantbetreibers. Carlo fragt Domenico, welches Auto ist es denn? Und Domenico deutet wohl auf ein bestimmtes Fahrzeug, er nennt auch die Marke, das Modell und die Farbe. Und dann steigen beide aus. Und als sie nach ein paar Augenblicken dann wieder zurück sind in ihrem Lieferwagen, zeichnen die Ermittler ein Geräusch auf, das wie das Einklappen eines Springmessers klingt.
Ey, und als hätten die Ermittler es so bestellt, sprechen die beiden anschließend über genau das, was gerade passiert ist. Die gehen jetzt alle zu Fuß. Ich habe die Reifen aufgeschlitzt. Alle, die da geparkt haben. Und nur der Vollständigkeit halber, die Eingangstür und die Deko vor dem Restaurant sollen sie auch noch beschädigt haben. Warum sie sich anscheinend nicht nur den Wagen des Gastronomen vorgenommen haben, sondern auch noch bei allen anderen Autos die Reifen aufschlitzen, ist nicht klar. Nur besonders nützlich war es wohl nicht.
Denn einer der Nachbarn war wohl zu dem Zeitpunkt wach. Das schildert zumindest der Wirt in einem Telefongespräch mit Carlo. Der Wirt will erfahren haben, dass der Nachbar nachts mal raus musste, ja, ihr wisst schon. Und ob's der Lärm war oder sonst irgendwas, jedenfalls soll der Mann ans Fenster getreten sein und, so schildert's dann der Wirt, zu seinem Handy gegriffen haben. Er habe eben jenen Lieferwagen gefilmt, mit dem Carlo und Domenico wegfahren. Bam.
Und klar, der Wirt könnte das eine oder andere Detail gegenüber Carlo auch ein bisschen ausgeschmückt haben. Das wissen wir natürlich nicht. Aber so oder so, die Polizei weiß ja spätestens durch die Wanzen im Auto, was da vor sich ging. Und sie kriegen es dann auch noch ganz offiziell mit. Denn einer der Autobesitzer, dessen Reifen ebenfalls zerstochen wurden, der erstattet Anzeige bei der Polizei. Offensichtlich hat die Polizei die Anzeige dann aber erstmal ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Schließlich wollen sie die beiden Verdächtigen ja noch weiter überwachen, um mehr Beweise sammeln zu können.
Denn nach der Tat zeichnen die Behörden noch einige weitere Telefongespräche auf und da wird's dann interessant. In den Telefonaten ist es dem Wirt des Restaurants nämlich total wichtig zu betonen, dass nicht er die Anzeige erstattet hat. Er versichert seinem Gesprächspartner Carlo mehrmals, dass er keine Probleme wolle. Ich will Ruhe, sagt er, und er spricht da auch von Angst.
Und das merkt man auch an Aussagen wie diesen hier. Ich habe deine Rechnung immer bezahlt, sagt er. Ich habe dich wie einen König behandelt. Und es ist ihm offensichtlich ziemlich unangenehm, dass es da diesen Zeugen gibt. Der, so sagt es der Wirt, soll nämlich nicht nur das Handyvideo gedreht haben. Er habe sich auch notiert, wann er den Lieferwagen sonst noch vor dem Restaurant gesehen hat. Und er soll zur Polizei gesagt haben, ey, das waren die Typen, die das Restaurant immer beliefern.
Und der Wirt ist laut der Akte offenbar richtig wütend, zumindest gegenüber Carlo. Er sagt über den aufmerksamen Nachbarn, der hat sich alles aufgeschrieben, alle Zeiten, zu denen du hier warst, jedes Mal. Und der scheint nachts gar nicht zu schlafen. Auf den Punkt bringt das dann am Ende des Gesprächs. Die Leute hier im Ort, die würden sich nie nur um ihren eigenen Scheiß kümmern. Ja, sorry, also ich hätte ja das Wort Kram benutzt, aber Scheiß steht halt nun mal so in der Akte.
Ja, der Satz sagt eigentlich ganz schön viel über die Einstellung gegenüber der Mafia aus, die es in vielen Köpfen halt immer noch gibt. Gerade in Regionen in Italien, in denen die Mafia ganz ungeniert agiert, hätte ein Nachbar vielleicht ganz anders reagiert. Der hätte vielleicht auch mal kurz seinen Kopf aus dem Fenster gestreckt, aber der hätte weder sein Handy gezückt, noch wäre er damit zur Polizei gegangen. Und hätte man ihn gefragt, ob er was gehört oder gesehen hat, hätte er wahrscheinlich eher geantwortet, nachts 3, ja, da schlafe ich immer tief und fest.
Ja, wegducken, Klappe halten, wenn's um die Mafia geht. Das ist immer noch die Regel an vielen Orten in Italien. Aber wir wollen da gar nicht judgen. Und ehrlich gesagt, wir können's auch total nachvollziehen. Weil, stell dir mal vor, du hast Familie und Kinder, ja, da würden wir's uns auch zweimal überlegen, ob wir hier wirklich in die direkte Auseinandersetzung mit der Mafia gehen wollen.
Ey, voll. Und wir haben ja auch gesehen, wie so eine offizielle Zeugenaussage gegen die Mafia einfach ein komplettes Leben verändern kann. In Staffel 2 von Mafialand erzählen wir die Geschichte von Pietro Ivano Nava, der in Sizilien als Zeuge eines Mafiamordes ausgesagt hat und deshalb seit über 30 Jahren im Zeugenschutz leben muss.
Eigentlich gehen die Mafia und ihre Machenschaften uns alle an. Keiner von uns kann sagen, ist mir doch egal, was die für krumme Geschäfte machen. Wir haben euch in den Folgen von Mafialand immer wieder dargestellt, dass die Mafia und ihre Geschäfte uns als Gesellschaft auf ganz vielen verschiedenen Ebenen schaden. Vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht. Weil die Mafia das Vermögen aus ihren Verbrechen so einsetzt, dass sie den legalen Wirtschaftskreislauf unterhöhlt. Zwei Beispiele. Sie gründet Baufirmen, die jede Ausschreibung gewinnen, weil sie es sich leisten kann, alle legalen Firmen zu unterbieten. Oder sie kauft zahllose Immobilien, ganze Häuserblocks. Übrigens mit ein Grund, warum hierzulande Jahr für Jahr die Immobilien und natürlich auch die Mietpreise steigen.
Aber dass die Mafia eben auch über Angst und Gewalt ihre Geschäfte sichert, haben wir ja gerade schon gehört. Und auch im nächsten Beispiel wird das deutlich.
Wir fahren jetzt einfach mal geradeaus.
Abbiegen in die Zielstraße.
Wir fahren zu einem Tennisplatz, einige Kilometer außerhalb von Stuttgart.
Also ein Tennisplatz wird bespielt gerade.
Ey, das ist ja echt richtig schön hier.
Ja.
Wie viel? 4 Plätze? 5?
Ja, und guck mal da hinten, das Clubhaus. Das sieht schon echt aus,
sieht ja recht
als
neu aus,
wenn's ne? nicht so alt wäre, ja. Aber es ist halt neu aufgebaut worden.
Das Clubhaus, also Umkleideräume, Duschen und auch das Vereinslokal, eine Pizzeria, die sind nämlich abgebrannt. Ist schon ein paar Jahre her, aber Stefan, der weiß noch ganz genau, wie er damals in der Zeitung davon gelesen hat.
Ich habe hier nochmal einen Artikel rausgesucht von der Nacht des Brandes. Also
okay,
das siehst
ist ja
du schon.
Echt richtig krass.
Also das Foto.
Ja, riesige Flammen da hoch.
Als würde das komplett.
Der Dachstuhl ist da schon eingekracht
brennen.
Und brennt immer noch weiter, ja, heftig.
Ja, die haben da also den ganzen späten Abend bis morgens um 7:30, glaube ich, gelöscht.
Alter.
Und dann ist es halt so, dass man nie wusste, wer genau dahinter steckt, weil das es Brandstiftung war.
Das war schon recht schnell.
Ziemlich
klar.
Schnell, ja.
Einfach weil es so doll gebrannt hat. Und,
ja, und weil das Feuer, glaube ich, in den Umkleidekabinen und auch in den Duschräumen und
ja,
so
okay,
ausgebrochen ist.
Das ist so typisch, dass da mal eine Kippe irgendwie Feuer fängt oder irgendwas.
Genau, und da gibt es ja auch nichts, was dann irgendwie weiter brennen kann oder sowas, ja. Und da ist es dann halt so gewesen, dass die relativ schnell gemerkt haben, okay, auch die Ermittler sind da drauf gekommen, das muss jemand gelegt haben. Mhm. Also es war auf jeden Fall Brandstiftung, aber man hat halt nie irgendwie einen Täter oder vielleicht waren es ja auch mehrere Leute, hat man irgendwie nie gekriegt.
Wer den Brand gelegt hat, ist also nie rausgekommen. Und schon auch echt hart, da baust du deinen Vereinsheim jahrelang überwiegend ehrenamtlich selbst auf. Und als Ergebnis, da steht da was, auf das echt alle am Ort stolz sein können. Und dann zündet es einfach jemand an und du erfährst weder, wer das war, noch aus welchem Grund.
Ja, ich glaube, die waren auch einfach ganz schön frustriert beim Tennisclub. Ne? Ich habe da mal nachgefragt, ob sie mit uns drüber sprechen wollen. Mhm. Aber die meinten nur, wir haben mit dieser Angelegenheit abgeschlossen. Also ich denke mal, die sind einfach froh, dass ihr Vereinsheim wieder steht und dass sowas seitdem nicht nochmal passiert ist. Mhm. Aber jetzt, Jahre später, bringt die Akte zur Operation Boreas ein Gespräch ans Licht, das möglicherweise sowas wie eine Spur zum Täter von damals ist.
Also zurück ins Jahr 2020. Der mutmaßliche Clanchef aus Cariati, wir nennen ihn jetzt mal Leonardo, war mit dem Auto in der Region Stuttgart unterwegs. Die Ermittler haben auch sein Auto verwanzt und sie haben es auch mit einem GPS-Sender versehen. Heißt also, die wissen ganz genau, wo sich das Auto gerade befindet, wenn ein bestimmter Satz gesprochen wird. Und am 1. November, also an Allerheiligen, im Jahr 2020 um genau 11.55 Uhr steht das Auto auf dem Parkplatz des Tennisclubs.
Der mutmaßliche Clanchef Leonardo sitzt nicht allein im Auto. Zwei seiner Leute sind bei ihm. Wir nennen sie Marco und Fabio. Marco zeigt den anderen das Vereinsheim mit der Pizzeria. Und Leonardo weiß anscheinend sofort, womit er den Namen der Pizzeria verbindet. Er sagt, das ist doch der Wirt, den Michele verprügelt hat. Worauf Marco fragt, er hat ihn verprügelt? Ja, Michele hat ihn verprügelt. Der kann wie ein Tier sein. Er kam hierher, um den Typen zu verhauen. Warum er ihn vermöbelt hat, will Marco wissen. Und Leonardo antwortet, er hat schlecht über Michele gesprochen. Er hat Michele mit dem Wort Mafioso angesprochen.
Ja, starke Nerven hat der gute Michele anscheinend nicht. Denn dass er mutmaßlich tatsächlich ein Mafioso ist, wird aus der Akte ja deutlich. Aber dass ein anderer ihn einen Mafioso schimpft, das geht natürlich gar nicht. Kleine Side Note, sich als Mafioso ausgeben, wenn man gar keiner ist, auch das geht nicht. In der Akte wird nämlich auch ein Fall beschrieben, in dem ein Mann aus Kalabrien einem Rechtsanwalt gegenüber mafiös aufgetreten sein soll. Ihm also zu verstehen gegeben hat, er solle sich besser nicht mit ihm anlegen. Die angeklagten Drangetisti bekommen das wohl mit und sollen den Mann dann brutal auf einem abgelegenen Campingplatz verprügelt haben. Danach echauffiert sich der eine. Was denkt der nur? Sollen wir am Ende etwa arbeiten gehen und er ist dann der Mafioso?
Hier beim Tennisclub bleibt's aber offenbar nicht beim Verprügeln. So jedenfalls erzählen es sich die Männer im Auto. Denn später sei der Tennisclub ja in Flammen aufgegangen, erzählt Fabio. Wer hat ihn abgefackelt, fragt Marco. Und dann scheint's qualitativ ein bisschen schwierig zu werden mit der Tonaufnahme. Jedenfalls fällt noch der Name Michele, was die italienischen Ermittler dann vermuten lässt, dass Michele nicht nur den Wirt verprügelt, sondern auch dessen Lokal in Brand gesteckt haben könnte. Ach ja, und dann, so steht's in der Akte, wurde gelacht. Denn Leonardo sagt, ach, der Michele, der ist halt ein bisschen verrückt.
Boah, wenn man es so hört, denkt man, da sprechen ein paar alte Kumpels über irgendwelche lustigen Jugendstreiche. Und sollte das wirklich alles so stimmen, was die Männer sich da erzählen, also Körperverletzung, vielleicht sogar schwere Körperverletzung und Brandstiftung, das sind halt leider gar keine kleinen Streiche.
Und vor allem, als der Brand im Tennisclub gelegt wurde, war das Pächter-Ehepaar gerade am Aufräumen. Also die waren im Gebäude, als der Täter Feuer gelegt hat. Das hätte auch ganz anders ausgehen können.
Wie seltsam, auch einfach Jahre später auf den Parkplatz des Tatorts zu fahren, um sich dann dort in aller Ruhe nochmal über die vermeintliche Tat zu unterhalten.
Zumal sie ja im Grunde jederzeit und an jedem Ort damit rechnen müssen, abgehört zu werden.
Ja, check ich auch gar nicht. Die scheinen sich total unbeobachtet zu fühlen. Und bei der nächsten Geschichte, da geht's ja gerade so weiter.
Im Oktober 2020 sitzt der mutmaßliche Clanchef Leonardo den Ermittlungen zufolge in seinem Wagen und fährt mit zwei seiner Männer durch Fellbach. Der Wagen ist, ihr ahnt's, verwanzt und mit GPS-Sender ausgestattet. Übrigens, der fährt da gar keine protzige Luxuskarre, sondern doch eher einen unauffälligen Opel. Schon drei Tage vorher waren die Männer gemeinsam auf Tour. Wobei Tour, naja, das klingt so Sightseeing-Roadtrip-mäßig, aber irgendwie war's das auch. Schon zu dem Tennisheim sind sie ja vermutlich nur gefahren, um den Ort zu sehen, den der Kumpel in Brand gesteckt haben soll.
An diesem Tag fahren sie also durch Fellbach. Kurz zur Erinnerung, das ist die Stadt an der Grenze zu Stuttgart, in der Mario L. früher seine legendären kalabrischen Feste gefeiert hat. Und in der einfach schon seit Jahrzehnten viele Kalabresen leben, vor allem eben Menschen aus Cariati. Fellbach ist auch der Ort, an dem der Clan die Lagerräume gehabt haben soll, wo ja die Lebensmittel und Waren dann angekommen sind, die sie italienischen Gastronomen mutmaßlich aufgezwungen haben. Das hatten wir vorhin schon mal kurz.
In der Akte findet sich sogar die Aussage eines verurteilten Mafioso, der dann im Knast angefangen hat, mit der italienischen Staatsanwaltschaft zu sprechen. Der meinte, dass die Cariatesi in Hagen und in Fellbach sehr gut aufgestellt seien. Also das alles jetzt, um nur zu sagen, der Ort ist einfach sehr wichtig für die Mafia.
Und jetzt lesen wir hier, dass sich die Männer bei ihrer kleinen Spritztour durch Fellbach unterhalten und Leonardo, der mutmaßliche Clanchef, wohl aus dem Fenster deutet und zu den anderen sagt, hier, dieser ganze Weinberg gehört mir, den habe ich gerade erst gekauft.
Dann erzählt er noch von einem Haus, von einer Scheune und einem Restaurant. Alles soll angeblich der Gruppe gehören. Und auf Höhe der neuen Kelter, also dem Gebäude der örtlichen Weingärtnergenossenschaft, da sagt Leonardo laut GPS-Daten, hier ist unser Weinkeller.
Ey, das klingt erstmal richtig absurd. Kalabrische Mafia in den Weinlagen von Fellbach? Deutsche Mafia-Weine?
Puh, also wenn das stimmen sollte, dann wär's echt heftig.
Also haben wir mal recherchiert. Wir haben uns vor Ort umgesehen, wir haben mit Winzern gesprochen, mit der Genossenschaft und sogar beim Amtsgericht ins Kronbuch geschaut.
Ergebnis? Nichts deutet darauf hin, dass Leonardo dort einen Weinberg besitzt. Kein Eintrag auf seinen Namen, kein italienischer Nachname generell und auch kein verdächtiger Firmenname.
Also alles gelogen, Angeberei, ist schon möglich.
Aber, und das ist jetzt bemerkenswert, die italienischen Ermittler, die glauben nicht, dass Leonardo das alles erfunden hat. Sie halten es für wahrscheinlich, dass er seinen Besitz womöglich über Strohleute verschleiert hat. Denn in der Akte steht wörtlich,
Er neigt dazu, sein Vermögen fiktiv einzutragen, um einer Beschlagnahmung im Fall eines Strafverfahrens zu entgehen.
Übrigens ist sowas mit ein Grund dafür, dass Mafia-Ermittlungen oft schwierig und langwierig sind. Diese Leute sind inzwischen absolute Experten, wenn es darum geht, Besitz und Vermögen vor dem Staat zu verstecken. Aber um es nochmal ganz klar zu sagen, Stand jetzt gibt es keinen einzigen Beweis, dass die Mafia im Fellbacher Weinanbau mitmischt.
Wir sagen hier ja immer wieder, die Mafia agiert nicht im luftleeren Raum. Sie kann nicht einfach so Gebiete unter ihre Kontrolle bringen und erst recht nicht über Nacht. Dazu braucht sie aktive Helfer vor Ort oder mindestens solche, die wegsehen und gewähren lassen. Also Bürgermeister, denen es egal ist, woher das Geld für die schöne Innenstadtsanierung kommt. Oder Mitarbeiter von Gewerbeämtern, die lieber nicht nachschauen, was in der Spielhalle im Industriegebiet genau passiert. Notare, Rechtsanwälte und natürlich suchen Kriminelle auch gezielt nach guten Kontakten zu Vertretern der Strafverfolgung. Und genau dazu könnte es jetzt gekommen sein, in Aalen.
Denn unter den 34 Festgenommenen, erfahren wir auf der Pressekonferenz, war auch ein deutscher Polizist, zuletzt beim Polizeipräsidium Aalen angestellt. Der Vorwurf: Geheimnisverrat. Und der Polizist wurde nicht nur festgenommen, er wurde direkt, wie die anderen Beschuldigten, in Untersuchungshaft gesteckt.
Mehr ist bislang offiziell nicht bekannt, also versuchen wir das mal einzuordnen. Ganz grundlegend mal. Dass ein deutscher Polizist überhaupt in Untersuchungshaft kommt, ist schon ein ziemlich starkes Stück. Üblich wäre eher, den Polizisten bis zur Verhandlung einfach vom Dienst zu suspendieren. Gut, jetzt ist er aber direkt in U-Haft gekommen und damit ein Haftrichter eine U-Haft anordnet, muss mindestens einer von drei Punkten zutreffen.
Der erste Punkt: Fluchtgefahr. Vielleicht eher unwahrscheinlich bei einem deutschen Beamten. Seine einzige Einkommensquelle und sein gesamter Lebensmittelpunkt sind ja hier. Der zweite Punkt ist Wiederholungsgefahr. Auch eher schwierig, weil er vermutlich ohnehin suspendiert wäre und damit gar keinen Zugriff mehr auf weitere Informationen hätte.
Und das dritte ist die Verdunkelungsgefahr. Also das heißt, dass der Beschuldigte versucht, seine Tat oder Taten in irgendeiner Form zu vertuschen. Natürlich, um sich selbst damit zu entlasten. Also indem man Beweismittel verschwinden lässt zum Beispiel, welcher Art auch immer. Bei Geheimnisverrat, ja, könnte man vielleicht digitale Spuren verwischen, sowas. Verdunkelungsgefahr ist aber auch gegeben, wenn der Richter es als wahrscheinlich erachtet, der Beschuldigte könne bis zum Verfahren Zeugen oder andere Mitbeschuldigte beeinflussen.
Mitte Mai haben wir bei der Staatsanwaltschaft in Stuttgart nachgefragt. Die leitet das Verfahren. Und wir wollten wissen, sitzt der Mann denn immer noch in der JVA und wie sah der eigentlich aus, der Geheimnisverrat? Und tatsächlich, 6 Wochen nach der Festnahme sitzt der Beamte weiterhin in Untersuchungshaft.
Worin genau der Geheimnisverrat bestand, wollte die Stuttgarter Staatsanwaltschaft uns nicht sagen. Aber es soll sich um mindestens 2 Vergehen handeln, also ein wiederholter Geheimnisverrat. Gegenstand der Ermittlungen sei aktuell, ob es sogar noch mehr Vorfälle gegeben habe.
Jetzt kann Geheimnisverrat natürlich eine ganze Menge sein. Also erstmal vorweg, eine Lappalie ist das nie. Auf Geheimnisverrat kann es im Höchstmaß eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren geben. Schon ab einem Jahr verliert man als Polizist den Beamtenstatus. Also, worin könnte der Geheimnisverrat zum Beispiel bestehen?
Eine Sache ist schon mal ziemlich klar. In konkrete Ermittlungen gegen die Mafia kann der Mann eigentlich nicht involviert gewesen sein. Das geben sein Dienstgrad und die Abteilungen, in denen er gearbeitet hat, einfach nicht her. Gerade bei Ermittlungen im Bereich organisierte Kriminalität wird der Personenkreis, der eingeweiht wird, immer möglichst klein gehalten. Das heißt, die Polizisten von so einem Präsidium wissen unter Umständen nicht mal, dass Ermittlungen gegen den und den Clan laufen, geschweige denn, worin die Ermittlungen genau bestehen. Und zusätzlich wird die elektronische Akte dann noch speziell geschützt.
Dass der beschuldigte Mann also einfach die kompletten Ermittlungen ausgeplaudert hat, das kann eigentlich nicht sein. Es gibt aber eine Reihe anderer Informationen, die er auch so abrufen und weitergeben kann. Zum Beispiel kann er sehen, wer der Halter eines bestimmten Fahrzeugs ist oder abfragen, an welcher Adresse jemand wohnt. Er kann aber zum Beispiel auch, und da wird es dann vielleicht etwas interessanter, über das Fahndungssystem der Polizei Baden-Württemberg, nennt sich POLAS, sehen, welche Personen polizeiintern zur Fahndung ausgeschrieben sind und entsprechende Personen dann warnen. Das würde die Ermittlungen natürlich massiv behindern.
Aber nochmal, was genau dem Mann vorgeworfen wird, werden wir erst im Prozess erfahren. Bis dahin müssen wir uns einfach gedulden. Aber bei unserer Nachfrage bei der Stuttgarter Staatsanwaltschaft haben wir noch was erfahren, was ziemlich ungewöhnlich ist.
Zum einen meinte die Staatsanwaltschaft, dass aktuell noch 8 der in Deutschland Festgenommenen weiterhin in Untersuchungshaft sitzen. Die übrigen 2, die laut Staatsanwaltschaft aber auch nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben sollen, die sind bis zur Verhandlung wieder auf freiem Fuß.
Keine Sorge, das war jetzt noch nicht die ganz spannende Nachricht, denn die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat uns auch mitgeteilt, dass die Beschuldigten hier in Stuttgart vor Gericht kommen sollen. Und mehr noch, auch 4 der in Italien Festgenommenen sollen für den Prozess nach Deutschland überführt werden. Also, um genau zu sein, den Prozessen. Aus Moment, prozesstaktischen Gründen soll das Verfahren in 4 Verfahren aufgeteilt werden.
Und das liegt einfach daran, weil es bei der Operation Boreas um mehrere verschiedene Tatvorwürfe geht. Einmal um Betrug, dann aber auch um schwere Körperverletzung und so weiter. Heißt also, wir werden in Kürze spannende Mafia-Prozesse hier in Stuttgart erleben. Also ich glaube, das letzte Mal, dass hier irgendwas zur Mafia verhandelt wurde, war wahrscheinlich in den 90ern, oder?
Ja, leider. Weil, also in der Regel läuft es eher anders. Razzien gegen die italienische organisierte Kriminalität, die gibt es zwar immer wieder in Deutschland, aber meistens werden die Beschuldigten dann quasi postwendend nach Italien gebracht. Und dort wird dann verhandelt.
Stimmt. In NRW gab es jetzt aber gerade einen richtig großen Mafia-Prozess. Und eigentlich sind ja genau solche Ermittlungen und Verfahren auch hier in Deutschland ein total wichtiges Signal. Was Stuttgart angeht, haben wir jetzt aber das Gefühl, dass sich da echt was tut.
Voll. Dürfen wir echt mal gespannt bleiben.
Ja, noch gibt's viele Fragezeichen, aber eins wissen wir schon ganz genau. Von der Operation Boreas haben wir nicht zum letzten Mal gehört. Mafialand, Operation Boreas, ist eine Produktion des Südwestrundfunks 2025.
Recherche und Dramaturgie, Helena Piontek und Stefan Orner.
Executive Producer und Redaktion, Manuel Dörflinger.
Gesamtleitung, Carola Oldenkott.
Audiodesign, Schnitt und Mischung, Manuel Michalski.
Musikkomposition, Luca Sartori und Frieda Maurer von Highpitch.
Besonderer Dank an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben.